Ja, eine bewegende Szene. Müssen wir alle erstmal durchatmen, gell? Aber vielleicht erstmal guten Morgen, City Church. Noch. Das ist noch ein bisschen dünn, nicht? Guten Morgen, City Church. Oh. Wisst ihr, wenn ich euch nicht so richtig sehe, dann möchte ich euch ein bisschen spüren. Das ist mir wichtig. Ich darf mich kurz vorstellen. Thorsten hat das schon angesprochen, ich bin Rüdiger. Ich komme aus Kitzingen, verheiratet, habe meine Frau dabei. Und bin Theologe, bin mit sowas 39 ausgestiegen, war jahrelang Werks- und Produktionsleiter. Bin ausgestiegen, habe Theologie studiert und bin jetzt in der Freien Christengemeinde Kitzingen im pastoralen Dienst als Vikar. Ja, seit 2 Jahren und ein bisschen mehr. Und ich habe heute Morgen die Ehre, mit diesem Thema weiterzumachen, mit dem ja schon Christoph angefangen hat. Alles Wurst, innen alles Wurst, glaube ich, authentisch leben, Fragezeichen. Und ihr habt ja ein richtig cooles Bild, die Folie brauche ich ja später, danke. Aber erst ein richtig cooles Bild habt ihr da, so eine Banane mit einer Salami drin, habe ich gesehen. Das hat mich echt angesprochen. Und heute geht es ein bisschen darum, wie kommt denn diese Salami aus der Banane raus? Nicht, dass wir später alle Banane sind, wenn wir rausgehen. Darum geht es nicht. Aber wenn wir vorgeben, nach außen, dass wir eine Banane sind, ich denke, dann sollte so eine Banane drin sein, nicht? So habe ich es zumindest verstanden. Ich meine, ist doch klar, wenn du einen Golf kaufst, dann guckst du doch ganz blöd aus der Wäsche, wenn du reinsitzt und stellst fest, der hat eine Innenausstellung eines Traktors. Nee, wenn der Golf dran steht, muss ja auch Golf drin sein. Und so ist es. Und Christoph hat uns ja letzten Sonntag schön vor Augen geführt, dass wir so in 2 Wirklichkeiten leben. In einem Spiel aus Licht und Schatten. Wir befinden uns in einem Spannungsfeld zwischen Soll und Sein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und so viel darf ich euch jetzt schon verraten. Wir werden dieses Spannungsfeld heute Morgen natürlich nicht auflösen. Aber es ist eben ein Spannungsfeld, in dem wir mehr und mehr wachsen dürfen. In dem du mehr und mehr authentischer sein darfst und authentischer wirst. Die Bibel sagt zum Beispiel dazu Heiligung. Christen, das heißt, Christen sind nicht von dem Augenblick, an dem sie gläubig werden und Jesus nachfolgen, nicht gleich perfekt. Nicht gleich durch mit allem. Man ist ein Prozess und auch echt sein, authentisch zu leben, ist für uns ein Prozess, die wir alle eine Geschichte haben, die wir alle geprägt sind. Und da gilt es, Dinge zu verwandeln, abzulegen. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Schalter umlegen und jetzt so mich auf Echtheit umstellen oder so mein Herzen ein Rädchen bewegen, auf Echtheit einstellen. Ich kann nicht so einfach mir nichts, dir nichts, Echtheit befehlen. Natürlich kann ich schon an einen Punkt kommen, in dem ich Veränderungen erfahren habe und dann auch so ein bisschen Stand einnehmen kann, richtig. Aber so insgesamt geht es schon darum, da durchzubrechen, einen Durchbruch zu erfahren. Und dieser Weg ist mitunter so ein regelrechter Kampf. Authentizität will erobert werden. Und das kostet etwas. Und das ist der Punkt, der Beitrag, mein Beitrag heute Morgen. Echtheit hat seinen Preis. Natürlich wissen wir, dass wir echt sein können vor Gott. Natürlich wissen wir, dass wir als Kirche echt sein, als Gemeinschaft echt sein sollen. Und natürlich wissen wir, dass wir die Gnade Gottes, die ja da ist, ja nur anzunehmen brauchen, sie zuzulassen an uns, damit wir Falschheit, Unechtes überwinden können. Und wir haben auch gehört von Christoph, dass wir so aus diesem Schattenspiel heraustreten sollen. Von diesem Schatten ins Licht. Aber dann kommt der Alltag, die Familie, der Beruf und so weiter und so fort. Und dann, wenn es mal dran ist, dann Flagge zu zeigen. Mal zu zeigen, wer ich bin wirklich. Mal zu zeigen, was ich wirklich denke, wie ich wirklich fühle. Dann, so geht es zumindest mir, dann plötzlich, dann schwimmen mir meine ganzen Fälle so einfach davon. Und da stehe ich da. Und dann ziehe ich sie auf, diese Tüte über den Kopf. Dann ziehe ich sie auf, diese Maske. Und dann komme ich am Sonntag in meine Church und ziehe mein Sonntagsgesicht auf. Alles cool, alles locker, immer gut drauf. Und habe da eine Menge Dinge in meinem Schaufenster liegen, die ich zu Hause in meinem Laden in Wirklichkeit gar nicht habe. Was ist der Preis? Und jetzt können wir auch die erste Folie mal einblenden. Was ist der Preis, den wir sozusagen zahlen müssen, wenn wir echt sein wollen? Und ich greife nur einen Aspekt raus. Das sind bestimmt mehrere Aspekte. Was für ein manchmal ziemlich harten Tribut, den wir leisten müssen, echt zu sein, ist, dass wir uns in dem Moment, wo wir aus diesem Schattenspiel, aus diesem Schatten heraustreten, in dem Moment, wo ich mich zeige, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, in dem Moment zutiefst verletzlich mache. Ich mache meine Tore weit auf. Und mehr noch, in dem Moment, wo du dich öffnest, musst du damit rechnen, dass du abgelehnt wirst, dass jemand nicht mit klarkommt. Und das macht große Angst. Und deswegen ist so dieser Weg, von dem Christoph auch gesprochen hat, dieser Weg aus dem Schatten hinüber ins Licht, oft mit Angst gepflastert. Angst, verletzt zu werden. Angst, abgelehnt zu werden. Vor allen Dingen Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Das ist ja der zentrale Gedanke. Und tatsächlich erleben wir oft diese Angst. Und dieser Will Hunting in diesem Clip hat bis zu diesem Punkt ein Leben in dieser Angst geführt und hat sich total abgeschottet gegen die Außenwelt. Es ist ein Leben mit einer Maske herumgelaufen, hat sich abgeschottet, weil er gewusst hat, wenn er sich aufmacht, wird er wieder verletzt und wieder fertig gemacht. Und dann bricht er auf in dieser Situation. Ich kann euch diesen Film wirklich nur empfehlen. Ein ganz toller Film. Und diesem Therapeuten gelingt es. Und wichtig, dieser Therapeut, da kommen wir auch noch dazu, schafft einen Raum, damit sich Will öffnen kann. Denn er war zutiefst verletzlich. Weißt du, und ich bin ganz ehrlich, Echtheit kann und ist ein redlicher, ein tiefer Wunsch, auch ein biblischer Wunsch. Aber wundere dich nicht, dass wenn du dich öffnest und dich ehrlich zeigst, wie du bist, und es hat nicht immer nur mit Verletztheit zu tun, dass das nicht unbedingt Begeisterungsstürme in deinem Umfeld auslöst. Plötzlich bist du nicht mehr der Coolste. Plötzlich bist du nicht mehr der Filigranste. Plötzlich bist du nicht mehr der liebe, nette Arbeitskollege, der bei allem so ein bisschen Augen zudrückt. Plötzlich bist du nicht mehr der beliebte Jugendpastor. Plötzlich bist du nicht mehr der große Pastor mit dem großen Herzen für die große Gemeinde, die alle lieb hat. Bist du plötzlich nicht mehr? Ihr lieben Leute, das sind ja nur einzelne Beispiele. Und ihr könnt sie auch übertragen. Einzelne Beispiele, die unser ganzen Lebensentwurf betreffen, unsere viele Lebensbereiche durchdringen. Außerhalb und leider auch innerhalb der Church. Bei uns in Kitzingen ist das jedenfalls so. Und plötzlich merkst du was, ups, das ist Nachfolge. Das ist Nachfolge. Das hat Jesus gemeint unter anderem. Echt sein kostet etwas. Ich möchte euch mal in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, die mir geholfen haben, diesen Lernprozess anzugehen. Zur Echtzeit durchzubrechen. Ich bin nicht fertig, noch lange nicht. Aber bitte, ihr Leute, versteht diese Gedanken nicht als Programm. Nicht so als fünf Schritte zur Echtzeit oder so, versteht ihr? Das überlasse ich gern Willow Creek. Die können das besser so in 40 Tagen zur Echtzeit oder so. Aber nichts gegen Programme, aber dazu sind wir viel so individuell unterwegs, als dass wir uns in so fünf Schritte hineinpressen lassen. Es sind für mich, ich nenne sie einfach Entdeckungen. So kleine Schätze für mich. So Finderegeln. Ohne bestimmte Reihenfolge und längst nicht alle. Auf dem Weg zu meiner Echtheit durchzubrechen, hat mir dieser kleine Harfenspieler mit dem Namen David weitergeholfen, der spätere König von Israel. Und diese Ablehnung, von der ich gerade gesprochen habe, hat dieser junge David zutiefst erfahren. David, dieser grundehrliche, kühne und junge Streiter und Harfenspieler, König, der spätere König von Israel. Und Saul, der damalige König, hatte diesen David an seinen Hof geholt. Ihr kennt diese Geschichte in 1. Samuel 18 zu lesen. Und Saul war zu diesem Zeitpunkt gewissermaßen im übertragenen Sinne ein geistlicher Vater dieses jungen Davids. David hatte noch keine Bibel wie wir, in der er nachlesen konnte, dass der Geist Gottes Saul schon längst verlassen hatte. Nein, zu diesem Zeitpunkt war einfach dieser Saul ein geistlicher Vater, ein geistlicher Mentor. Und dann plötzlich merkte Saul, wie David immer beliebter wird. Seine Authentizität, die kam bei den Leuten an. Er war beliebt. Er begann David zu hassen. Er wurde immer eifersüchtiger, immer neidischer. Was für ein furchtbares Erwachen für diesen jungen Mann. Wie plötzlich dieser Vater sich wandelt und ein ganz anderes Gesicht zeigt, das er bisher vielleicht noch gar nicht gekannt hat. Doch wir lesen nichts davon, dass David von seiner Linie abgewichen wäre. Er blieb treu. Er hat seine politische Situation nicht ausgenutzt. Seine Beliebtheit beim Volk. Er hat nicht manipuliert und versucht, Saul abzusägen oder gestürzt. Nein, was tut David? David nimmt seine Situation an unter Lebensgefahr, ihr lieben Leute. Er nimmt sie an. Sein Preis war ein noch tieferer Neid, ein tieferer Hass. Und David musste fliehen, sein Leben war in Gefahr. Und ich denke, das ist schon ein erster überlegenswerter Punkt. Da können wir vielleicht auch die zweite Folie einbringen, Dankeschön. David nimmt seine Situation an. Er hat sich nicht eingeschleimt. Er hat sich nicht bei Hof arrangiert, um einigermaßen leben zu können. Nein, er hat sich nicht aufgegeben. Er hat den Preis bezahlt, ihr lieben Leute. Und ich denke, das ist eine wichtige Entdeckung auf dem Weg zur Echtheit, den wir als Preis leisten müssen. Dass der Weg zur Echtheit beinhaltet den inneren Entschluss, sich auf die Möglichkeit von Ablehnung nicht nur einzustellen, sondern diese, wenn sie kommt, auch bewusst anzunehmen. Der Weg der Echtheit beinhaltet den inneren Entschluss, sich auf die Möglichkeit von Ablehnung nicht nur einzustellen, sondern wenn diese auch kommt, anzunehmen. Das heißt nicht, dass das immer sofort gelingt. Und doch beginnt es mit Gottes Hilfe, beginnt es mit einer inneren Entscheidung. Da drin. Einen Stand einzunehmen. Und ich behaupte mal so feuchtfröhlich, daran kommt keiner von uns vorbei. Und da brauchen wir uns nicht vorzumachen. Aber, und das ist meine Erfahrung, wenn ich mich eben nicht arrangiere, mal diese Tüte auf dem Kopf weglasse, mich nicht anpasse, sondern mich entschließe, den Weg der Echtheit zu beginnen, dass Gott das segnen wird. Mir hat jedenfalls dieser Aspekt geholfen, dass ich mich innerlich dazu entschlossen habe, nein, ich nehme jetzt diese Ablehnung an, wenn sie kommt. Und das hat in mir Ängste zunehmend geschwächt. Und das habe ich wiederum als erster Segen empfunden, den ich dabei erfahren habe. David hat den Preis bezahlt, er hat seine Ablehnung unter Todesgefahr angenommen. Jetzt schauen wir mal, wie David mit dieser Ablehnung dann auch umgegangen ist. David macht hier eine ganz neue Erfahrung. Nicht, dass er jetzt verfolgt wird, das war natürlich auch eine neue Erfahrung. Nein, was ich meine ist, er macht eine neue Erfahrung mit sich selber. David ist ja ein frommer, lieber junger Mann gewesen und auch jetzt auch ein erwachsener Mann gewesen. Er macht eine Erfahrung mit sich selber und er macht eine neue Erfahrung mit Gott. Und wie David mit dieser Situation der Verfolgung, der Ablehnung, des Hasses umgegangen ist, lesen wir in seinen Psalmen. In denen David seinen inneren Schmerz, seine Wut verarbeitet hat. Das war so seine Art, sich zu verarbeiten, so sein Innenleben. Und David machte sich nichts vor. Er fühlte sich verlassen. Er fühlte sich auch von Gott verlassen. Herr, ich verstehe dich nicht. Ich begreife dich nicht. Wie bist denn du drauf, Mensch? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Gefühl. Und das spricht David aus. Und da sitzt er in seinem Höhlchen auf der Flucht und er kocht innerlich vor Wut. Diese Ablehnung tut brutal weh. Er leidet fürchterlich. Und wenn wir die Lieder Davids lesen, dann steckt auf der einen Seite so viel Poesie, so viel Leidenschaft in diesen Psalmen drin. Aber dann, plötzlich denkst du, was ist jetzt los? Plötzlich macht der Psalm kehrt und er zeigt eine andere Seite von sich. Plötzlich kommt David an einen Punkt, da hat er vielleicht die Schnauze voll von Lobpreis. Da hat er die Faxen voll dick. Es ist vorbei mit dem frommen Gesülze. Und dann kommt David plötzlich dazu, Rachegedanken zuzulassen. Er verflucht seine Feinde. Er kotzt sich bei Gott regelrecht aus. Der ist echt drauf. Und da war nichts mehr im übertragenen Sinne mit Liebe, Herr Jesus und so. Hä? Da war nichts mehr. Vorbei. In dieser Situation kam in diesem David etwas hoch, was er vielleicht nie vermutet hätte, dass es in ihm drin steckt. Dass es da ist. Und da schrie er über seine Feinde. Und es sind nur ein paar Auszüge. Psalm 9, Vers 9. Seine Kinder sollen Waisen werden und sein Weib eine Witwe. Da geht es um Tod. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Psalm 9, Vers 13. Oder in anderen Psalmen, die ähnlich drauf waren. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der Rache nimmt an dir. Wo ist denn ja der Gott, der liebe Mensch? Der Vergebung. Wohl dem, der deine Kinder nimmt und am Felsen zerschmettert. Boah, wie sind die drauf, Jungs? Mal ehrlich, Leute. Wer betet denn so von uns? Hä? Wer wird denn von uns so beten? Hast du schon mal so gebetet? Ich meine, so betet doch keiner. Wer geht schon hin und sagt, hey, mein Gott, jetzt hat mich meine Frau oder mein Mann so erbärmlich genervt. Schon seit ewigen Zeiten mache ich rum. Jetzt mach doch mal und schick den mal für 2 Wochen auf den Mond ohne Rückfahrkarte. Oder noch ein bisschen heftiger, schick dir mal eine Grippe, dass er mal 14 Tage ablegt oder so. So betet doch keiner, ja? Oder was weiß ich, jetzt hat mich dieser blöde Schnösel, ja, wieder vor allen Leuten so bloßgestellt. Jetzt mach mal, dass dieser Kerl, dieser aufgeblasene Schnösel, ja, der mich so beleidigt hat, dieser blöde Arsch mit seiner blöden Karre, mit seiner blöden Tussi in einen blöden Graben fährt. Man erbetet ihn so. Mann, come on, so betet doch keiner, oder? Oder? Aber wisst ihr was? Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Wir beten es nicht. Aber wie oft denken wir so? Oder wie denken wir oft ähnlich? Muss ja nicht ganz so krass sein. Und dann setzen wir unser frommes Gesicht auf und reden von Vergebung und was man als Christ tut und was man als Nicht-Christ tut, nicht tun darf. Aber innerlich. Innerlich sind wir doch nicht halb so heilig, wie wir nach außen vorgehen, oder? Innerlich zeigen wir uns doch nur halb so unversöhnlich, wie wir über Versöhnung sprechen. Das macht doch was mit uns. Und hier entdecke ich bei David etwas, was mir half, echt zu sein, nämlich mal alle Gedanken und Gefühle in mir drin zuzulassen. Mal sie zuzulassen. Und du denkst, kein Problem. Nein, das ist nicht einfach. Das ist als Christ nicht einfach. Denn erstens sind wir ja richtig festgelegt. Ne? Wir sind ja geprägt. Wir haben eine bestimmte Gemeindeprägung erfahren, was man als Christ tut, was man als Christ nicht so tun darf. Und wir haben zum Teil auch so ein verdrehtes Gottesbild und meinen, so, das gehört nicht so, mit Gott zu reden. So kann ich doch nicht mit dem heiligen Gott sprechen, Mensch. Ist ja ein Witz, ne? Erkenne deine Gedanken. Ne? Ist ja völlig Banane. Da kommt sich ja völlig verarscht vor, ihr lieben Leute. Total. Und zweitens, oder wir haben Angst, dass Gott uns straft. Das war ja auch ein bisschen das Gottesbild David. Eigentlich schon Judentum, dass sie mit dem strafenden Gott zu tun haben. Und zweitens ist es deshalb nicht so einfach, weil du plötzlich merkst, Mann, wie viel Salami in meiner frommen Banane eigentlich noch drin ist. Und das ist ein Schock, ihr lieben Leute. Sag ich, boah, wie bin ich drauf? Ich möchte doch so heilig sein. Und dann musst du erst mal klarkommen. Und das macht dich fertig. Sag ich, Mann, du, wie bin ich denn drauf? Und hier macht David eine ganz neue Erfahrung. Er merkt, Gott straft ihn nicht ab. Er merkt etwas. Gott hält ihn aus. Ihr lieben Leute, habt ihr das gehört? Gott hält dich aus. Echtheit bricht dort durch, wo ich Ablehnung zulasse und den damit verbundenen Schmerz und Wut zu Gott bringe. Und mal mich traue, es zuzulassen. Auf solche gesagt, mich mal traue, vor Gott so richtig auszukotzen. Versteht ihr, was ich meine? Ihr lieben Leute, seid ihr noch mit mir? Nein, ich meine nicht theoretisch. Du sprichst ja auch nicht mit deinem Ehepartner theoretisch, oder? Nein, mit deiner Stimme. Wie du das machen willst, ist mir egal, aber lass es doch mal raus. Und ich habe erfahren, wo ich meinte, mit Gott nicht so reden zu können, da wurde das ein riesiger und reinigender Befreiungsschlag für mein Herz und meine Gedanken. Warum? Weil Gott mich ausgehalten hat und sich zu meiner Echtheit gestellt hat. Ja, Rüdiger, jetzt sagst du endlich mal, was du denkst. Jetzt lässt es endlich mal raus. Und schlüpfst du da nicht in eine Tüte oder in eine Maske? Hat das vielleicht ein bisschen was damit zu tun, wenn Paulus von der Erneuerung der Gedanken spricht, dass es damit auch ein bisschen zu tun hat? Paulus, da fange ich gar nicht an, war ja auch so ein krasser Bruder, ne? Und ich war schmerzlos, ihr lieben Leute. Und ich konnte Ablehnung plötzlich besser ertragen. Und das ist der Punkt, dass Wut, Rachegedanken oder Schmerzen oder alles, was sich berührt, eben vor Gott gehört. Das verwechseln wir manchmal ein bisschen. Dann explodieren wir und dann denken wir, das gehört vom Partner, nicht? Nein, es gehört zuerst vor Gott. Echtheit beginnt nämlich nicht damit, dass ich zum Beispiel jetzt so wie ein Büffel durch die Gemeinde wanze, ja, und so alles niederreise und sage, ich will die Echtheit, geh mal auf, mach mal alle Platz hier. Jetzt bin ich was ganz anderes. Mir ist doch nicht eine Paris-Mensch. Steht hier. Da gibt es Leute, ich habe Leute erlebt, ja, die plötzlich so erst so Mauerblümchen waren und dann reißen sie von der einen Seite auf die andere Seite des Pferdes. Ja, und waren dann plötzlich frei, aber haben sich mehr und mehr zu einem völligen sozialen Idioten entwickelt. Das kann doch nicht sein. Darum geht es nicht. Aber Echtheit beginnt dort, durchzubrechen, wo ich all meinen Schmerz, all meine Gedanken, Gefühle ungeschminkt zulasse und vor Gott bringe. Und da gehören sie hin. Mensch, da gehst du halt in den Wald und schreist die Bäume an. Die bewegen sich nicht. Oder gehst du Rasen hin. Das Ding volle Pulle, ja, und dann rasen wir nochmal raus mit dem Zeug, Mensch. Und wenn du fertig bist und hast immer noch einen Wut, dann geht's zum Nachbar. Du wirst deine Wut los und der Nachbar freut sich. Und nach 14 Tagen klopfen da an der Tür und der Nachbar wird er wütend. Stich. Und dann so eine Musikanlage auf, ne? Voll auf Anschlag, mache ich oft, ne? So Linkin Park, ne? Quatsch, irgendwas anderes und dann volles Rotz. Und du erlebst etwas. Gott begegnet dir darin. Gott hält dir nicht die Ohren zu und lauf davon. Gott begegnet dir darin. Und dein Hass verwandelt sich in Lobpreis. Und das ist, was David erlebt hat. Das erleben wir in seinen Liedern. Plötzlich kommt wieder der Punkt. Es findet eine Verwandlung statt. Er hat es rausgelassen. Nein, ihr lieben Leute, ihr müsst euch nicht in eurem Leben arrangieren. Es geht nicht um Schwarz-Weiß und 1 zu 100. Das ist ein Weg, ist mir schon klar. Aber grundsätzlich, wir müssen uns nicht arrangieren. Hier, geht mir ständig recht, wisst ihr? Ich darf echt sein. Und ich kann in dieser Echtsein die Ablehnung tragen und dann meine Feinde segnen. Eine weitere Entdeckung, vielleicht kriegen wir die nächste Folie dann. Ich mache noch einen kurzen Gedanke, spätestens, ja. Dass David seine Schwachheit nicht versteckte. Er war auf der einen Seite ein starker Leiter, dem seine streitbaren Männer bis in den Tod gefolgt sind. Aber seine Echtheit gründete nicht nur darin, dass er mutig und vorbildlich voranging. Nein, David zeigte sich in seiner Schwachheit und Angst. Und er machte das in seinen Liedern öffentlich. Er versteckte sich nicht. Er spielte nicht in Starken. Er hatte den Mut, seine Schwachheit zu zeigen. Und wie oft sind wir von dieser Lüge getrieben? Du musst immer stark sein. Du bist doch jetzt Christ. Das Gesicht wahren zu wollen. Nein, ich habe oft hier Annahme erfahren. Und wenn wir hier an diesem Punkt ein Zwischenresümee ziehen, nächste Folie, dann können wir sagen, dass Echtheit bei mir beginnt. Bei mir drin beginnt und eben nicht bei anderen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir ja gerne in die Opferrolle schlüpfen. Wir sind gerne Opfer. Wenn das Umfeld es zulassen würde, dann würde ich ja echt sein. Dann müsste ich mich nicht so verstecken. Die anderen sind schuld, die verletzen mich ja und so. Nein, Echtheit beginnt bei mir selbst. Das müssen wir uns einfach mal auch so stehen lassen. Aber, und das ist meine letzte Entdeckung bei David, ich glaube, David lebte mit seinen Männern eine Gemeinschaft, dessen liebevoller und ehrlicher Umgang es einfach leichter machte, sich zu zeigen. Nächste Folie. Und damit, bei aller Selbstverantwortung, lieben Leute, ist das eine Botschaft an euch, an die Gemeinschaft, eine Botschaft an die Kirche. Das darf keine Entschuldigung sein für den Einzelnen, aber es liegt doch auf der Hand, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, mich in einer Gemeinschaft befinde, die selbst unecht ist, eine Gemeinschaft, die so verletzen kann, dann macht das mir natürlich nicht leichter, das ist ja auch wohl auch klar, mich zu öffnen, mich zu zeigen. Und da geht es nicht um 1 zu 100, aber wenn ich mal schwach sein will, wenn ich mal anders denke, wenn ich mal anders fühle, dann muss doch mal jemand da sein, der nicht nur um seinen Kaffeekranz herumsitzt und mich mit frommen Sprüchen zuklopft, sondern dass er mich mal aushält in meinen Fragen. Dass mal jemand da ist, der mich in seinen Arm nimmt und mich nicht blöd anguckt, Mensch. Ich war vor kurzem auf einer größeren Tagung, waren 800, 200 Leute da und nach der Predigt war ein Aufruf zum Gebet und irgendwie hat dann während dem Gebet, ich hatte vorher, war normal und plötzlich spürte im Gebet, es berührt was mein Herz. Dann bin ich aufgegangen und vorgegangen und dann spricht er einen Satz aus und das war bei mir wie so ein Sektkorken, der plötzlich knallt, ja, und trifft mein Herz und ich fange an zu heulen. 800 Leute in meinem Rücken. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Sagt, boah, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich irgendwo unterdrücken. Du kannst nicht so verblärt, so umkehren durch die Leute latschen. Ich habe mich total geschämt. Und dann, das kann aber nicht sein. Wo bin ich, Mensch? Und hat auf meine Schulter geklopft. Da kam eine junge Frau, hat mir ein Tempo gegeben. Und dann hat mich ein anderer Christ in den Arm genommen, hat mich gedrückt und hat für mich gebetet. So. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, da ist etwas. Ich darf. Versteht ihr, was ich meine? Ich darf. Und darin liegt die Chance, ich komme zum Schluss. Die Chance nicht nur für Einzelne, sondern die ganze Kirche, die ganze Gemeinde, dass sich aufmacht, dass sich auf ihr Topic, auf ihr Tagesordnungspunkt ganz oben zu schreiben. Eine Gemeinschaft, die es gelernt hat, sich gegenseitig auszuhalten. Auszuhalten. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine tolle Aufgabe für die Mini-Churches. Sich gegenseitig zu ertragen, da beginnt es doch. Das sagen wir, fangen an, ja. Eine Gemeinschaft, in der Stärke, aber auch Schwäche Platz hat. Dass da jemand ist, du weinst, dich in den Arm nimmt, der Zeit für dich nimmt. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig nicht nur darum unterstützt, sondern auch gegenseitig darin beschützt. Was ist das für eine Qualität von Kirche, liebe Leute? Was ist das für eine Qualität von Gemeinschaft, von Nachfolge, die echt ist? Was für ein Gewinn für die Gesellschaft, in der Werte so verdreht werden, um uns herum? Und deshalb lautet die abschließende Frage, bin ich hier in solch einer Gemeinschaft? Komme ich hier in solch eine Church? Wisst ihr, das ist doch das zentrale Anliegen. Das zentrale Anliegen dieser Sehnsucht nach Echtheit und Authentizität der postmodernen Spaßgesellschaft zu begegnen. Die Suche nach Echtheit und authentischen Menschen, die Suche nach Beziehung, die Suche nach Gemeinschaft, trotz aller Individualität. Ist ja ein Paradox, aber es ist da. Und nicht nur der Einzelne ist aufgerufen, diesen Preis zu bezahlen. Wir müssen uns die Frage gefallen lassen, welchen Preis wollen wir als City Church bezahlen? Ja? Ihr lieben Leute, wo bitteschön soll denn all diese Sehnsucht nach Echtheit, nach Authentizität, nach Gemeinschaft, nach Beziehung in der Gesellschaft gestillt werden und befriedigt werden, wenn nicht dort, in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, nicht dort, wo wir Christen sind? Wo bitte? Das haben wir doch auf der Tagesordnung. Wir sind doch auf beziehungsangelegte Wesen. Wir sind doch zur Gemeinschaft berufen. Gott selbst ist Gemeinschaft. Die Gemeinschaft aller Gemeinschaft. Und das hat Jesus gelebt. Wo sollen die Leute denn hin, wenn nicht zur ewigen Gemeinschaft mit Gott und seiner Kirche? Und deshalb, ihr lieben Leute, lasst euch nicht von der Angst der Ablehnung zurückdrängen. Und das ist ja nur ein Aspekt. Es ist eine einfache Aussage, liebe Leute. Ihr liebe Kirche, lasst die Salami aus der Banane. Lass sie raus. Schritt für Schritt. Nicht 1 zu 100, das hält keiner aus. Das halte ich auch nicht aus. Aber so Schritt für Schritt. Nehmen wir die Herausforderung als Einzelner und als Gemeinschaft an. Den Weg der Echtheit gehen zu wollen, mit allen Konsequenzen. Versteht ihr? Sonst können wir jeden Sonntag hier vorne predigen, bis wir grün und blau sind. Nehmen wir die Ablehnung an und hören wir auf, uns zu arrangieren. Fangen wir an, echt und ungeschminkt vor Gott zu sein. Gott hält uns, Gott hält dich aus. Haben wir den Mut zur Schwachheit? Und ermutigen wir uns und beschützen wir uns gegenseitig. Und so werden wir zu einem Segen für die Gesellschaft und auch für uns selbst. Und dort werden wir uns nicht arrangieren, sondern uns aufmachen, echt zu sein. Dort geschieht Nachfolge. Dort geschieht Veränderung. Dort geschieht Transformation. Und dort wird uns Gnade und Segen zuteil. Ihr Lieben, ich sehe die Church. Gott mit euch. Und mit mir auch ein bisschen. Amen.